Herzlich willkommen zu Ofenfrisch vom Therapeutentisch, dem Podcast für alle, die sich bewusst weiterentwickeln möchten und einen Blick hinter die emotionalen Kulissen des Menschseins werfen wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ofenfrisch vom Therapeutentisch. Heute soll es um die Vorgesetzten gehen und wie wir mit Vorgesetzten umgehen können, die nicht unbedingt in unserem Interesse handeln oder so, dass wir unsere Arbeit aus unserer Sicht bestmöglich machen können. Und ja, da haben wir uns schon zu unterhalten und haben auch tatsächlich diesen Impuls von einer Rückmeldung von euch bekommen und danken euch da tatsächlich nochmal für. Also das ist wirklich für uns total hilfreich, wenn ihr uns sagt, worüber ihr gerne mehr wissen wollt. Und insofern ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ich bin gespannt, wo uns die Reise heute hinführt. Ihr wisst, wir machen das immer komplett spontan. Wir wissen selber nicht, wo uns die Reise hinführt. Und ja, gucken wir einfach mal, was uns dazu einfällt. Ich würde sagen, ich fange mal mit einem Beispiel an, wie so ein Konflikt aussehen könnte. Oder ein noch nicht Konflikt, vielleicht ein stummer, ruhender Konflikt mit einem Vorgesetzten. Und zwar könnte es zum Beispiel sein, dass ein Vorgesetzter einen Vorschlag von uns annimmt, ja, und vielleicht etwas sagt, so, wir machen das jetzt so und so. Und dann ist man, als wenn man zum Beispiel jetzt Führungskraft ist in einem Unternehmen, ist man ja derjenige oder diejenige, die den Vorschlag umsetzt. So, und das kann man aber nur, wenn einem der eigene Vorgesetzte dabei nicht in den Rücken fällt. Ja? Das heißt, wenn wir dann da stehen und das umsetzen, was uns gesagt wurde, und dann kommt die Führungskraft und sagt, ja, nee, das müssen wir doch nicht so machen oder machen wir doch irgendwie anders, dann steht man als Führungskraft ziemlich blöd da, weil man einerseits vom Team die Rückmeldung bekommt, so, ja, also was ist denn jetzt Sache? Warum sagst du denn vorher so und jetzt sagt aber der Vorgesetzte so? Man verliert auch ein bisschen, ja, vielleicht nicht unbedingt das Gesicht, aber vielleicht schon auch so ein bisschen Respekt von Mitarbeitern. Und man kommt ja selber einfach auch total in die Bredouille, weil man braucht ja einfach eine klare Linie, wie man arbeiten, ja, am besten arbeiten kann. Ja, nur mit einer klaren Linie oder einer klaren Absprache oder einem klaren Miteinander. So, wie gehe ich jetzt als Führungskraft, die ja meistens so zwischen den Stühlen steht, zwischen dem Team und dem Vorgesetzten, wie gehe ich jetzt damit um, wenn mir zum Beispiel die Führungskraft, der Vorgesetzte, Entschuldigung, ich komme immer durcheinander, also der Vorgesetzte in den Rücken fällt? Oder anders könnte es auch sein, dass zum Beispiel der Vorgesetzte Entscheidungen vor sich her schiebt, die eigentlich anstehen und die dann sozusagen mich als Führungskraft nur total blockieren, wenn er die Entscheidung nicht trifft. Ja, das heißt, da können wir vielleicht gleich nochmal auf die Hintergründe eingehen, warum jemand nicht entscheidet. Aber es gibt eben Situationen, wo ein Vorgesetzter sich, ich sag mal, ziert zu entscheiden oder es nicht als notwendig ansieht, sich zu entscheiden, wie es weitergeht. Und ja, wie gehe ich dann als Führungskraft damit um, dass mein Vorgesetzter entweder gar nicht entscheidet oder dass er entscheidet, aber nicht hinter seiner Entscheidung steht und mir dann sozusagen in den Rücken fällt. Genau, das ist sozusagen das Thema, dem wir uns heute widmen möchten. Wenn ihr dazu Lust habt, könnt ihr auch gerne uns nochmal Rückmeldung geben, wie ihr das seht oder was ihr da vielleicht auch schon erlebt habt. Magst du anfangen?
Ja. Mhm. Ja, also ich war noch gar nicht vorbereitet. Ich habe gerade ein bisschen Brainstorming gemacht und du hast ja vieles schon angedeutet. Ich persönlich finde ja auch immer diese systemischen Hintergründe wichtig und das auch erstmal so ein bisschen auszudifferenzieren. Da hast du schon ein bisschen was vorweggenommen. Also alle haben ja gute Gründe, warum sie sich in ihrer Situation so erleben, wie sie sich erleben und auch so handeln, wie sie handeln. Sowohl eben also der Chef als auch oder der Vorgesetzte als auch die Führungspersönlichkeit da im mittleren Managementbereich sozusagen, ne, auf dem wir jetzt gerade uns bewegen vom Beispiel her. Und du hast auch schon angedeutet, dass auch die also der Chef, also der Vorgesetzte vermutlich eine gewisse Motivation hat, ja, Und da ist natürlich alles denkbar. Ja? Also es wird hochindividuell sein, wie es am Ende immer so ist. Ne? Manche haben Angst, Entscheidungen zu treffen. Manche haben Angst, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Manche haben Schwierigkeiten, auch mal mit ihren quasi Angestellten auf Konfrontationskurs zu gehen, vermeiden Konflikte, scheuen Konflikte. Manche haben vielleicht auch was Lustvolles oder empfinden was Lustvolles daran, die Leute am langen Arm verhungern zu lassen. Wie auch immer, da ist ja alles Mögliche denkbar und je nachdem, was die mitbringen. Wichtig finde ich einfach erstmal anzuerkennen, ja, auch der Chef wird gute Gründe haben, warum er ist, wie er ist. Ne? Und du hast auch schon was anderes angedeutet. Eigentlich ist es ja die Aufgabe des Chefs, quasi seinen Untergebenen, nenne ich es jetzt mal, ne? Oder seinen Mitarbeitern, es zu ermöglichen, ihre Arbeit gut zu machen. Ne? Aber ich glaube, das ist tatsächlich schon so ein Punkt, der leider oft in der Realität noch gar nicht erfüllt ist. Die haben eben dann andere Nöte, ne? Vielleicht ihren Machtbereich zu sichern, alles, was ich vorhin genannt habe, mitunter auch. Ne? Vielleicht wollen sie auch also ihrem Vorgesetzten wiederum in der Hierarchie gefallen, ja? Und auch da nicht anecken. Vielleicht wollen sie sich alle Optionen offen halten, im Sinne von das Fähnchen im Wind, ne? Also um eben möglichst taktisch einsteigen zu können, wie auch immer. Und das macht es eben sehr schwer, wenn quasi dann eben diese natürliche oder ja die gute Ordnung, wie auch immer wir es nennen mögen, sich noch nicht etabliert hat. Und die wäre ja aus meiner Sicht, der Vorgesetzte dient seinen Angestellten. Eigentlich guckt der, oder sollte so sein, ne, gucken, was machen die gerade, was brauchen die gerade, was kann ich ihnen zur Verfügung stellen, damit die das besser machen können. Ja, und stattdessen ist er aber mit sich beschäftigt oder vielleicht eben auch mit seinem Vorgesetzten beschäftigt, wie er da was regelt. Ne? Und dann ist das alles blockiert. Dann kann da sich erstmal für die Angestellten oder eben für die Führungskraft dann auch in dem Sinne, ne, wir müssen wirklich aufpassen mit den Begriffen und den Ebenen, erstmal keine gute Ordnung finden, in der gute Arbeit gemacht werden kann. Und auch die Führungskraft dann eben, die unter dem Vorgesetzten steht, die hat ja auch ihre eigenen Anteile und meistens erleben wir uns in Hierarchien, wie soll ich sagen, in solchen Situationen, also als nicht gesehen, nicht verstanden, vielleicht auch irgendwie so ein Stück ausgeliefert, ohnmächtig und sind dann ja dementsprechend auch ein bisschen handlungsunfähig. Ja, und aus meiner Sicht hat ja auch dieses Erleben Hintergründe, genauso wie das vom ja. Vorgesetzten, ne? Gemäß quasi den frühen Prägungen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo wir da jetzt mal zuerst einsteigen, aber vielleicht bei den inneren Hintergründen, die eine Führungskraft gegenüber ihrem Vorgesetzten dann hat. Mhm. Unter Umständen. Auch das ist immer hoch individuell. Da ist letzten Endes alles denkbar. Das, was ich gerade so angedeutet habe, sind eher so grobe, übergeordnete Sachen, die häufig sind. Ne? Es gibt auch Leute, denen dann gleich die Hutschnur platzt und die dann gleich auf Randale gehen. Ja, kann funktionieren, kann verbrannte Erde hinterlassen, wie auch immer. Hat ja jeder seine guten Gründe. Wichtig finde ich aber vielleicht in dem Punkt, dass, also wenn man sich da so handlungsunfähig fühlt, dass das ja nicht die absolute Realität ist. Mhm. Ja, also es kann sein, dass es sich so anfühlt wie, jetzt kann ich hier nichts mehr machen, jetzt bin ich dem ausgeliefert, aber da stehen in der Regel unbewusste Ängste dahinter, die uns diesen Handlungsspielraum vorgaukeln.
Mhm. Und da finde ich es auch nochmal wichtig zu sagen, dass der Verstand da auch eine raffinierte Art hat, uns das vorzugaukeln, dass wir quasi keine Wahl haben. Ne? Also das heißt, wenn wir uns jetzt mit jemandem unterhalten würden, der Führungskraft ist, dessen Chef ihm immer in den Rücken fällt, wird er uns ganz rational erklären können, warum er doch dann, also berechtigt, angepieselt ist, ja, weil er seine Arbeit nicht gut machen kann und das ist ja auch logisch und es fällt ja auf ihn zurück und es fällt aufs Team zurück und so weiter. Und das ist auch alles richtig, ja. Das heißt, der Verstand hat ja Recht in den Zusammenhängen, die da bestehen. Aber der Verstand weiß in dem Moment nicht, dass darunter noch ein anderes Gefühl liegt. Und dieses andere Gefühl, das gestaltet in dem Moment unsere Realität. Und das Gefühl, was darunter liegt, zum Beispiel sei es jetzt Ohnmacht, ne, alte Ohnmacht aus der Kindheit, lässt uns auch die vielen verschiedenen Optionen, die wir eigentlich hätten, gar nicht sehen. Das heißt, wir haben, wenn wir ein blockierendes Gefühl haben, haben wir quasi Scheuklappen auf. Ne? Und dann können wir eine Realität sehr unterschiedlich wahrnehmen, wenn wir verschiedene Menschen sind zum Beispiel. Ne? Jemand anders würde sagen, wieso, ich könnte doch noch das und das machen und ich könnte doch noch das und das machen, wenn der nicht sozusagen befangen ist durch ein altes Gefühl.
Ja. Und vielleicht einfach mal das ein bisschen zu konkretisieren. Also altes Gefühl, wenn wir davon sprechen, meinen wir in der Regel immer, dass da eine frühere, nicht gut verarbeitete Beziehungserfahrung aus der frühen Kindheit nachhängt, die nicht ganz nachverarbeitet werden konnte. Ja, genau. Und da ist natürlich immer, also ein Vorgesetzter ist gefühlt für die meisten Menschen erstmal eine Autoritätsperson und unbewusst erinnert es eben an die ersten Beziehungserfahrungen mit Autoritätspersonen, genau, also eben mit den Eltern in der Regel. Ne? Und wenn da eben schon gewisse Ohnmachtserfahrungen gemacht wurden, dann ist da schon etwas Unverarbeitetes in der Regel im Kind, weil das die Kinder überfordert. Das können die noch nicht verstehen, noch nicht wirklich verarbeiten. Das hängt uns dann unbewusst nach. Und das Problem ist eben, es ist unbewusst. Also der Kopf rationalisiert dann tausend Gründe, warum es so ist, wie es ist und warum man vielleicht nichts ändern kann. Aber das hat oft mit der Realität nichts mehr zu tun. Das war die Realität des Kindes, die da unbewusst durch uns spricht. Ja, da kann man nichts mehr machen. Der böse Chef, ne? Also, aber...
Da fällt mir gerade ja, eine Situation ein. Wir haben vor kurzem den Film, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber wir haben vor kurzem den Film Der Teufel trägt Prada den wir natürlich nur aus psychologischer Hinsicht sehr interessant finden. Nein, also ich finde den tatsächlich einen sehr unterhaltsamen Film. Aber es gibt eine Szene, wo die Hauptdarstellerin ihrem Partner, der mittlerweile sehr unzufrieden ist, weil sie nie Zeit zu Hause verbringt, wo der Partner ihr sagt, ja, aber das musst du doch nicht machen. Ja, du kannst doch dann auch zu meinem Geburtstag oder wann auch immer nach Hause kommen oder wie auch immer. Und sie sagt dann, ja, ich hatte aber keine Wahl. Die Chefin hat mir gesagt, entweder ich mache das oder ich bin hier raus. Ja, aber sie war fest überzeugt davon, dass sie keine Wahl hat. Und es gab mehrere Situationen, wo sie das Gefühl hatte, sie hatte gar keine Wahl.
Ja. Ich habe nur noch diesen Satz gehört, tatsächlich bei dem Film. Aber ich hatte keine Wahl.
Ja, genau.
Und das ist ja immer, wo bei mir natürlich alle Alarmglocken anspringen, genau. So nach dem Motto, ja, stimmt nicht.
Genau. Und das Schöne ist, also sie macht ja da auch einen Erkenntnisprozess durch und irgendwann sitzt sie ja sozusagen mit Meryl Streep im Auto und Meryl Streep sagt, ich merke, es ist ganz viel von mir in dir. Und dann dringen endlich auch bei der Hauptdarstellerin die Alarmglocken und sie merkt, hey, ich habe doch eine Wahl, ich muss nicht so sein oder so werden wie sie. Und dann geht sie und schmeißt ihr Telefon in den Brunnen. Ja.
Ja. An dem Punkt vielleicht mal ganz wichtig und interessant, glaube ich, mal zu gucken, was das für Themen sein können, die einem das Gefühl geben, man hat keine Wahl. Ne? Mhm. Also was könnte denn passieren, wenn man es nicht bedient, was der Chef will oder eben auf Konfrontationskurs zum Chef geht. Ne? Das sind meistens so Themen wie... dann verliere ich die Anerkennung, dann werde ich nicht mehr gemocht, dann werde ich benachteiligt, dann werde ich vielleicht sogar ausgegrenzt, darf nicht mehr mitmachen, nicht mehr dazugehören.
Genau, zum Beispiel, indem man den Job verliert, ne? ist man quasi auch in einer Ausgrenzungssituation. Ja. Ne?
Und das ist natürlich also so das Worst-Case-Szenario für die meisten Menschen.
Ne? Allein evolutionsgeschichtlich.
Ja, und ich glaube... dass da auch immer so Kindheitsthemen dranhängen. Ne? Also die Angst, aus dem Familiensystem rauszufliegen oder das Familiensystem zu verlieren, aus welchen Gründen auch immer, das ist für Kinder existenziell.
Ja.
Aber es ist ja wirklich existenziell für die, weil die können ja noch nicht sich selbst versorgen, auf sich selber aufpassen und im Leben bestehen. Die sind realistisch abhängig. Mhm. Ja? Aber als Erwachsene sind wir es ja eigentlich gar nicht mehr.
Genau, wir verlieren dann vielleicht eine schöne Jobgelegenheit, eine Karriereleiter, ja. Aber das ist alles, es fühlt sich in dem Moment existenziell an, ist es aber tatsächlich nicht. Ja. Und das Verrückte ist, also was ich auch immer gerne in meinen Coachings sage, was ich sehr plastisch finde, ist, dass das Gefühl, was wir in dem Moment haben, 4 Jahre alt ist.
Ja, ja, oder je nachdem, sogar, ne?
Genau.
Also je nachdem, wann das sich so geprägt hat.
Wie auch immer. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist auch gleichzeitig mit diesem Gefühl, was eben schon so alt ist, ne, aus diesem Alter kommt, mit diesem Gefühl geht einher, dass wir uns so empfinden, als hätten wir in dem Moment denselben Handlungsspielraum wie zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, dieses Gefühl gibt uns erstmal den Eindruck, wir haben so viel Handlungsspielraum wie eben als 2-, 3-, 4-Jährige. Was natürlich dann erklärt, warum wir dann das Gefühl haben, wir haben doch gar keine Wahl. Ja, weil als 2-, 3-, 4-Jährige hatten wir tatsächlich die Wahl nicht, die wir heute haben. Ne? Und deshalb ist es so wichtig zu erkennen und zu unterscheiden, ist es jetzt, bin ich jetzt in einem alten Gefühl gefangen oder ist es tatsächlich jetzt, bin ich jetzt da, also nicht befangen, ja? Schaue ich jetzt wirklich neutral auf die Situation oder hänge ich in einem alten Gefühl? Und ich finde da einen ganz wichtigen Unterscheidungspunkt, dass wenn ich so einen inneren Druck bekomme, ja, so eine innere Verzweiflung und wie so ein Tiger im Käfig mich fühle, dann hänge ich meistens in einem alten Gefühl, in einer alten Ohnmacht, in einer alten Auslieferungssituation. Ne? Und dann bin ich im Gefühl eben so und so 4 Jahre alt und erlebe mich als genauso kompetent, auch wenn die anderen Bereiche in meinem Leben vielleicht als Erwachsene weiterlaufen, aber in dem Bereich, das ist wie so ausgegliedert, in dem Bereich erlebe ich mich dann wirklich als Kleinkind.
Ja, ich fand das schön, wo du gerade gesagt hast, vielleicht verliere ich eine Karrierechance. Ja. Ja? Und ich finde eine andere Perspektive auch interessant. Ja, vielleicht ist es ja auch eine Chance für mich zu lernen, nicht alles mit mir machen zu lassen, für mich einzustehen, um mich meiner Angst vor Verlust von Anerkennung und Position und Karriere zu stellen, um in eine Selbstermächtigung zu kommen. Mhm. Ja, das wäre ja quasi dann aus unserer Sicht der sinnvolle Entwicklungsschritt. Ne? Und da wäre es immer gut, wenn man erstmal so klar kriegt, ja, was befürchte ich denn da eigentlich? Ja? Und was ist davon wirklich noch realistisch? Ja, und ich dachte mir gerade, wo du gesagt hast, ja, da verliere ich eine Chance. Man kann es ja auch genau anders sehen, also ist alles richtig, ne? Aber man kann es ja eben auch genau anders sehen. Ich prüfe das System, ob ich hier mit dem, was mir wichtig ist, auch meinen Platz bekomme. Mhm. Und wenn nicht, dann darf ich aber auch froh sein, dass ich das jetzt endlich erkannt habe, dass ich hier gar nicht meinen Raum einnehmen und leben darf. Und dann darf das hier auch ein Ende finden. Mhm. Und dann werde ich mir einen Raum suchen, wo ich meinen Platz finden kann und wo meine Impulse auch gesehen und wahrgenommen werden und wo mir auch die Handlungsspielräume gegeben werden, dass ich da das einbringen kann, was sich für mich gut und richtig anfühlt. Ja. Und ich glaube, das ist eben genau noch dieser Punkt. Solange wir uns entscheiden, es mit uns machen zu lassen, bedienen wir dieses alte System. Ja. Und mit dem alten System ist aber aus meiner Sicht ja was nicht in Ordnung, was ich vorhin ausgeführt habe, ne? Dass die Vorgesetzten eben mit sich oder mit deren Vorgesetzten beschäftigt sind, statt zu gucken, dass sie für die sie eigentlich da sein sollten, also dass sie sich um die kümmern und denen helfen, eine gute Arbeit zu machen. Ne? Und da gibt es ja auch immer so diesen Indikator, den ich auch sehr wichtig finde. Es gibt Vorgesetzte, die würdigen die Größe ihrer Angestellten.
Ja.
Und die meisten sind aber noch so, dass sie ihre Angestellten klein halten möchten.
Ja.
Und da darf man auch nochmal prüfen, möchte ich das? Mhm. Also will ich das mit mir machen lassen?
Ja.
Und dieses Kleinhalten geht eben genau über diese frühen kindlichen Fixierungen, über diese unbewussten Anteile in uns.
Ja.
Über die kann man die Menschen noch gefühlt schachmatt setzen.
Und viele,
solange sie unbewusst sind.
Genau, und viele, also ich habe das Gefühl, viele Chefs haben auch so einen unbewussten Riecher dafür.
Ne?
Und ich kann das, also ich hatte einen Chef, wo ich das Gefühl hatte, der hat wirklich Größe gefördert und der andere hat wirklich die Kleinhaltetaktik gefahren. Ja, die dürfen sich jetzt beide selber überlegen, wer. Und tatsächlich hatte ich den Eindruck, dass es für mich aber auch auf der anderen Seite eine total wichtige Erfahrung war, mich nicht klein machen zu lassen. Ja, da kann man sagen, jetzt der böse Chef und bla bla bla. Aber für mich war das eine total wichtige Lektion, durch ihn durch dieses, ich versuche dich klein zu halten, wirklich auch auf bei mir eine unschöne Art und Weise. Also ich war sozusagen angehalten, in einer Situation zu lügen, was gegen meine inneren Werte spricht. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, nee, das geht hier nicht. Und ich muss mich hier selbst ermächtigen und muss sozusagen meine Wahrheit leben. Und für mich war das total wichtig, weil ich natürlich auch diese Ängste hatte. Ja, so was passiert jetzt, wenn mich der Chef dann rausschmeißt? Und der hat wirklich aufgedreht, ja. Und ich dachte, okay, es kann jetzt auch sein, dass er kommt und sagt, ja, Frau Brummer, es tut mir leid, aber das war's jetzt hier. Mit Ihnen kann man nicht zusammenarbeiten und wie auch immer. Und wir wissen ja auch, dass da manchmal so Machtstrukturen öfter auch am längeren Hebel sitzen. Ja, so wie Meryl Streep sagt, naja, oder du bist halt nicht mehr hier angestellt, mach halt, was du willst. Ja, und da hatte ich schon Angst vor. Und trotzdem habe ich gemerkt, das war so eindeutig, dass ich nicht für irgendwen und irgendwas auf dieser Arbeit lügen werde, dass ich gemerkt habe, nee, das mache ich nicht. Und das hat, ich kann schon sagen, von da an wurde es holprig, ja, in der Zusammenarbeit, und es kristallisierte sich einfach immer mehr raus, dass es nicht mehr geht. Und da, ich finde das auch ganz schön, es gibt ja, wollte ich gerne noch drauf eingehen, wo du eben gesagt hast, ja, ist denn hier mein Platz, ja, kann ich hier meinen Raum als der Mensch, der ich bin, einnehmen? Ich finde es auch ganz interessant, dass viele Menschen denken, die Probezeit ist eine Zeit, wo die Firma die Menschen prüft, ob die zur Firma passen, ja, aber für mich ist Probezeit auch genauso, wo ich die Firma prüfe, passe ich da, also passt die Firma zu mir, ja, passe ich da rein mit dem, wer ich bin. Und auch für mich ist es eine Zeit, diese Firma oder diesen Ort, damals waren es bei uns jetzt Kliniken in dem Fall, zu prüfen, ist das hier mein Platz? Ja, also schon in einer selbstermächtigten Haltung reinzugehen, wo ich durchaus meinen Wert erkenne. Ja, da sind wir wieder beim Selbstwert am Ende. Ne? Erkenne ich meinen Wert? Kann ich hier wirken, so wie ich das Gefühl habe, wie mir wichtig ist zu wirken. Ja. Und da ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, es ist schon wichtig zu prüfen, ja, also auch wirklich zu prüfen, ob hier der Weg weitergeht oder nicht. Ja? Also wenn ich jetzt in eine Firma komme und ein paar Sachen funktionieren nicht so, wie ich sie gerne hätte, dann ist das ja jetzt noch nicht wirklich geprüft und auf dem Prüfstein gewesen, ob ich hier meinen Platz wirklich einnehmen kann. Dafür braucht es eben Situationen, wo ich mich selbst ermächtigen muss, ja, und gucken kann, wie reagiert das System darauf.
Ja, darf ich vielleicht noch dazu sagen, also ich finde es total wichtig, dass man sich diesbezüglich so eine grundlegende Frage stellt, nämlich, also was tut mir gut, wenn ich es schaffe, Karriere zu machen und es immer meinem Chef recht zu machen, ja, und damit vielleicht dann auch relativ erfolgreich bin, ist das der Sinn meines Lebens? Oder geht es darum, mich weiterzuentwickeln, in eine Selbstermächtigung zu kommen und nicht mehr alles mit mir machen zu lassen, sondern auf das zu hören, was sich für mich gut und richtig anfühlt, und das zu vertreten? Ja? Und dann kann man ja mal vorfühlen, wo führt einen der eine Weg hin und wo führt einen diese andere Entscheidung hin? Ja? Und für mich ist es klar. Also ich glaube, also selbst wenn man dann gekündigt wird am Ende, wobei das ja gar nicht feststeht, ne, aber das kann ja im Laufe so eines Prozesses, wenn man in die Selbstermächtigung kommt, passieren, dann, wenn man da klar reingeht, ist man aus meiner Sicht maximal erfolgreich. Mhm. Ja, so im Sinne von, ja, aber ich habe mich entschieden, das nicht mehr mit mir machen zu lassen, und ich nehme die Konsequenzen in Kauf. Ja, und also für mich ist es ein größerer Erfolg, wie wenn man am Jahresende irgendwie vom Chef einen Schulterklopfer kriegt und so nach dem Motto, gute Arbeit gemacht.
Wenn man sich halt dafür verbogen hat.
Ja, ja, genau, Entschuldigung, ja. Richtig, ja. Danke. Ja. Ja.
Also wenn man einen Schulterklopfer kriegt und man konnte sich treu bleiben, ist ja genauso gut. Ja,
ja, aber das ist natürlich dann wunderbar. Ne? Ja. Aber dann hat man ja, also wenn man so einen Chef hat, dann hat man ja auch gar nicht diese Probleme. Ne? Nee. Also in dem Sinne, dann ist ja alles gut, ja.
Ja.
Ja, und das weiß ich gar nicht, ob ich das vorhin schon fertig ausgeführt habe, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, wenn wir uns entscheiden, eben es recht zu machen, dann bedienen wir ja quasi dieses alte System, und damit stabilisieren wir das alte
ein
System.
Ein marodes System.
Ein marodes System, ja. Was sich für uns ja oft gar nicht richtig anfühlt, was uns vielleicht sogar krank macht, vielleicht auch psychisch krank, vielleicht auch körperlich krank, weil einfach da viel Druck und viel Stress im System ist. Das macht ja sowohl seelische als auch körperliche Erkrankungen oder fördert diese auf jeden Fall, ne? Und ich glaube, das sollte sich jeder Mensch auch mal fragen, möchte ich das noch mit mir machen lassen, vor allem auch vor dem Hintergrund, weil ich ja dann dieses System aufrechterhalte. Mhm. Ja? Und man wird diese Systeme von unten, glaube ich, kaum verändern können. Ja? Aber ich glaube, sie werden sich in dem Moment verändern, wo die keine Menschen mehr finden, die es mit sich machen lassen. Mhm. Dann funktioniert das alles nicht mehr. Dann werden quasi, wird es nur bei denen weitergehen, die eben aufgewacht sind und die ein anderes Konzept von Wirtschaft und Betrieb und Firma leben wollen. Und ich glaube, das gibt es ja in Ansätzen schon in gewissen Bereichen, aber aus meiner Sicht noch viel zu selten. Aber ich glaube, das ist das, worum es geht und was, glaube ich, auch notwendig ist in der heutigen Zeit. Ja, um eben auch langfristig stabil zu bleiben, in auch vielleicht schwierigeren wirtschaftlichen Umfeld. Ne?
Ja, und ich finde auch, also ne, wo du schon sagst, also dieses System stabilisieren, also wir sehen ja momentan tatsächlich in der Welt, dass es extrem hohe Krankenstände gibt in Firmen. Ja. Und aus meiner Sicht hat das durchaus was damit zu tun, dass die Menschen sich nicht mehr verbiegen wollen, ja, vielleicht auch nicht mehr verbiegen können. Und momentan aber vielleicht noch nicht den Mut haben, sich wirklich zu zeigen in ihren eigentlichen, in ihren wahren Impulsen.
Ja, vielleicht auch noch nicht das Bewusstsein. Also die hängen da noch so drin.
Ja, vielleicht merken die noch nicht mal, dass sie sich wirklich verbogen haben. Sie merken nur, boah, irgendwie geht es nicht mehr, dass der Widerstand zur Arbeit zu gehen oder, ne? Also manchmal ist ja auch so eine körperliche Erkrankung, zeigt ja, also die steht ja immer für was. Mhm. Ja, wenn ich was am Knie habe, dann kann ich so nicht mehr weitergehen, zum Beispiel. Ja? Und da ist etwas, was mir permanent Kraft saugt, wenn ich ständig erkältet bin. Ja? Und dann geht es schon darum zu gucken, wo sind denn tatsächlich diese Kraftrauber, diese Akku-Leerzuzler. Ne? Mhm. Und da, wenn wir da forschen, da weitergehen, dann finden wir schon eigentlich immer, dass da etwas ist, wo wir uns noch nicht selbst ermächtigt haben, wo wir noch nicht wirklich ganz unserer wahren Natur entsprechend agieren.
Ja, das erinnert mich gerade an das, was ich im letzten Podcast auch gesagt habe, ne? Dass da scheinbar übergeordnet was läuft. Also wie die Menschen kriegen nicht mehr die Lebenskraft, um es einfach nur irgendwo recht zu machen.
Ja.
Ja? Die kriegen dann halt Burnout ne? Oder andere Erkrankungen auf jeden Fall. Geht es nicht mehr, denen geht es dann richtig schlecht. Mhm. Ja. Und das sind ja dann die Menschen, die auch häufig in der Psychotherapie landen. Ne? Und da durfte ich es eben auch oft miterleben, wie die über Bewusstwerdung ihrer inneren Hintergründe da auch Klärung reinbringen konnten und in eine Selbstermächtigung kamen. Mhm. Und ganz oft ist es dann gar nicht schlechter geworden, sondern entweder viel besser oder manchmal ging es dann dort auch nicht weiter und dann kam aber was, wo es viel besser wurde. Ja. Ne? Also man muss, glaube ich, auch immer erst mal lernen, es nicht mit sich machen zu lassen und sich selber zu würdigen. Ja. Dann wird man auch irgendwann gewürdigt.
Ja, ja, absolut. Ja. Also wenn man am richtigen Ort ist, ne? Sonst
ja, wird
man
genau.
Weiter.
Dann zieht man auch mehr die Menschen ins Leben, die einen würdigen. Genau. Anders geht's dann irgendwann gar nicht mehr. Ne? Ja.
Und also ich kann mir vorstellen, wenn man uns jetzt so sprechen hört, dass es so klingt, als wenn wir jetzt eine Angestelltenrevolution anzetteln wollten, was aber tatsächlich nicht unser Anliegen ist, sondern also es geht uns schon darum, dass die Firmen sich auch darauf ausrichten, die Impulse, die die Menschen reinbringen, nicht sofort zu unterdrücken, sondern wirklich zu gucken, wie kann man aus dem, was von den Menschen kommt, wenn die sich schon trauen, authentisch zu sein, ja, und ihren Impulsen nachgehen und die reinbringen, wie kann man mit denen umgehen? Ja? Und wir haben jetzt quasi wirklich über Firmen gesprochen, die ja, also die eher im unterdrückenden Sinne agieren. Ja? Es kann aber genauso gut sein, dass der Angestellte, der merkt, okay, ich will jetzt nicht immer krank sein, sondern ich will mich diesen Themen stellen, die da in mir wirken. Und ich gehe dann zum Beispiel, wir nehmen es nochmal für das Beispiel vom Anfang, ja. Also da ist ein Chef, der fällt jemandem also der fällt der Führungskraft in den Rücken bei einer Entscheidung, die er selber getroffen hat. Ja, also ne, hat der Führungskraft gesagt, du setz mal das und das um, und dann kommt er aber und sagt, ach nee, das machen wir jetzt doch nicht und bla bla. So. Und wenn ich jetzt als Führungskraft zu meinem Chef hingehe, wie kann ich das zum Beispiel, also ich kann den Chef nicht verändern, ich glaube, da sind wir uns einig, ja, aber wie kann ich als Führungskraft zu meinem Chef hingehen und ihm das zum Beispiel auch mitteilen, ohne dass der Chef das gleich persönlich nimmt oder als destruktive Kritik aufnimmt, ihm zu sagen, pass auf, das, was du hier machst, verhindert, dass ich meine Arbeit gut machen kann. Ja, weil das ist ja sozusagen das, was passiert. Der Chef fällt mir in den Rücken und dann kann ich, sozusagen bin ich ausgebremst. Und da gibt es quasi, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, wenn ich jetzt in meinen Ohnmachtsthemen drin bin, ja, also ne, der Chef macht immer was und ich merke, oh, ich habe gar keine Wahl und ich bin hier irgendwie verzweifelt, ich kann es dem Chef nicht sagen und so. Und wenn ich dann aus meiner Ohnmacht heraus sage, ach Mensch, Chef, ne, guck mal, jetzt machst du das und jetzt kann ich gar nicht so machen und da, dann spreche ich auch aus meiner Ohnmacht. Und dann wird der Chef denken, ja Gott, was haben wir hier für eine Dreijährige vor mir? Ja, wird er vielleicht nicht bewusst denken, aber er wird es nicht ernst nehmen, was ich sage.
Ja, genau.
Ne? Und weil er merkt einfach, da ist was drin, was eigentlich nichts mit ihm zu tun hat, sondern es ist ein altes Thema. Das weiß er nicht bewusst, aber da ist etwas, was ihn nicht darauf reagieren lässt. Ja? Und das wäre andersrum genauso. Also wir alle Menschen spüren, wenn etwas drin ist, was nichts mit uns zu tun hat, und dann können wir damit eigentlich nichts anfangen, was uns gesagt wird. Und das heißt, wir müssen erstmal uns darum kümmern, aus unseren eigenen alten Ohnmachtsgefühlen rauszukommen, ja? Und dann zu unserem Chef hinzugehen und zu sagen, so kann ich meine Arbeit nicht machen. Und da ist etwas, also da ist ein, auch wenn es jetzt genau gleich klingt, in den Worten, die ich sage, gibt es einen himmelweiten Unterschied in der Sendung, die darin liegt. Ja, weil einmal spreche ich aus meinem alten Schmerz oder aus meiner alten Traurigkeit, aus meiner alten Ohnmacht, aus meiner alten Wut vielleicht auch.
Vielleicht auch aus einer Hoffnung.
Oder aus einer Hoffnung. Mensch, Papa, jetzt guck doch endlich mal nach mir.
Ja.
Ne? Und es gibt das andere, das Geklärte, wo ich eben nichts beim Gegenüber suche, sondern einfach meine Position klar mache. Mhm. Da hat der Chef eine andere Möglichkeit, das zu hören, was ich sage. Und ohne dass ich ihm Druck mache, merkt er es, eine Ernsthaftigkeit in dem, was ich sage. Und er merkt, er muss in irgendeiner Form darauf reagieren. Das heißt, der Todstellreflex, den er vielleicht vorher angewandt hat, der funktioniert nicht mehr. Weil er merkt, das Gegenüber akzeptiert den nicht mehr. Also er muss jetzt irgendwie handeln. Und natürlich hat er 1000 Gründe, warum er nicht handeln will möglicherweise oder vielleicht auch nicht einsehen will, dass da was schiefgelaufen ist oder es abwälzen will auf den Mitarbeiter. Aber wenn wir innerlich klar sind und geklärt sind, dann kann er das nicht mehr mit uns machen. Also das ist so ein bisschen wie, dann prallt der Ball wieder zurück, ohne dass wir was sagen. Ja, also wir müssen da nicht mit ihm in Diskussion gehen, wir müssen nicht laut werden, wir müssen nicht vorwurfsvoll werden. Aber wenn wir innerlich eine klare Haltung haben, prallt der Ball an uns ab und ist dann in dem Spielfeld, wo er hingehört, wenn es sozusagen im Spielfeld des Chefs das Problem gibt. Und das gilt auch dafür, wenn der Chef zum Beispiel nicht Entscheidungen trifft, ne? Ob er jetzt mir in den Rücken fällt oder ob er jetzt keine Entscheidungen trifft. Wenn ich dem Chef das so sagen kann, dass ich klar bin und nicht aus einem alten Schmerz heraus spreche, dann macht das was mit dem Gegenüber. Kann trotzdem sein, dass er nicht so reagiert, wie ich es gerne hätte. Ja? Aber auch da kann ich ihm das nochmal anders rückmelden, als wenn ich jetzt die Hoffnung habe, mein Gegenüber verändern zu können, ja, dann warte ich ja die ganze Zeit auf, okay, wie reagiert er jetzt? War ich jetzt erfolgreich? Und in dem Moment mache ich mich ja nochmal abhängig von der Reaktion des Chefs. Und das spürt auch wieder der Chef und macht dann eben nicht das, was ich gerne hätte.
Es wäre auch wieder Manipulation, ne?
Ja.
Wobei das ja aus meiner Sicht auf beiden Ebenen vermutlich in der Regel stattfindet. Also
Ja. Beide
Seiten haben ja in der Regel was Manipulatives
Ja. In
der Arbeitswelt.
Unbewusst, ne?
Unbewusst, genau.
Weil sie möchten im Gegenüber das erreichen, was sie gerne hätten.
Ja,
ne?
Genau.
Der Chef hätte gerne, dass die Führungskraft in seinem Sinne handelt und das so umsetzt, wie er es gerne hätte. Und die Führungskraft hätte eben, also hat eigene Wünsche und Bedürfnisse, die oft auch aus einer Elternübertragung, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, aber wenn wir einen Chef haben wir oft unbewusst Wünsche an unseren Chef, die wir eigentlich an unsere Eltern hatten. Ja, also zum Beispiel der Wunsch nach Anerkennung, der Wunsch nach gesehen werden, der Wunsch, dass der Chef meine Bedürfnisse erfüllt, sei es Versorgung, sei es wohlwollend, Schutz, Sicherheit. Also ganz viele Dinge, die ich auf meinen Chef projiziere unbewusst. Ja, und das ist für Chefs auch wichtig zu wissen, dass sie ganz viele Projektionen eben von ihren Mitarbeitern abbekommen. Und wenn ich die aber, ich sag mal, bewusst habe, muss ich die nicht mehr ausagieren. Ja, dann merke ich, okay, das ist nicht mein Papa oder meine Mama, sondern das ist jetzt hier mein Chef. Ja, und ich bin selbst ermächtigt, er ist selbst ermächtigt. Und dann haben wir eine Ebene, wo sich zwei Erwachsene begegnen und ihre Sachen auch klären können. Und ich finde es immer ganz interessant, wir denken ja immer, auf der Arbeit reden wir sozusagen so, also neutral miteinander und nicht emotional und objektiv und wir reden über Sachverhalte. Aber ich würde sagen, 80-90% dessen, was wir auf der Arbeit besprechen, ist emotionaler Natur.
Auf jeden Fall sind wir immer emotional motiviert.
Genau,
emotional. Für alles, was wir dann
absolut
machen.
Absolut. Ne? Also genau. Wir reden zwar auf der Sachebene, aber eigentlich spielen in alles, was wir sagen, unsere eigenen Emotionen spielen da rein. Und ich finde es auch immer ganz interessant, wenn sich Teams zum Beispiel nicht einig werden. Ja? Auf der Sachebene ist die Sache vollkommen klar. Ja? Also ich weiß noch, wir hatten in einer Klinik, wir hatten Teamsitzungen. Es gab fast nie einen Tag, wo wir mit allen Patientenbesprechungen durchgekommen sind, weil wir uns einfach immer komplett uneinig waren. Und es lag primär daran, dass wirklich eine große Unruhe in dem ganzen Team war. Ja, das hatte viel mehr persönliche Hintergründe, dass da keine Einigkeit gefunden wurde, als dass es wirklich so komplizierte Patienten gewesen wären. Die waren nicht so kompliziert, aber wir waren so kompliziert als Team. Ja, und da wurde nicht hingeguckt, weil im Gesundheitssystem sind dafür keine Gelder da. Also, ne, oder vielleicht auch zu viele Widerstände, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das, wenn keine Einigung gefunden wird, viel häufiger der Fall, wenn einfach emotional was nicht klar ist, als dass irgendwie es komplizierte Sachverhalte wären.
Ja, na, und solange wir eben unbewusste Faktoren haben, die uns unbewusst emotional motivieren, kann sich auch nicht wirklich eine geklärte Lösung einstellen. Ja. Ne? Also eine scheinbare, ne? Aber es ist in der Regel dann auch eine kompensatorische. Ne? Also wenn die Leute dann zufrieden sind, dann weil sie sich wieder sicher fühlen oder weil sie sich gesehen, verstanden, berücksichtigt fühlen und so weiter. Ne? Aber es ist keine Ausrichtung auf ein konstruktives, gutes, gesundes Miteinander möglich. Ne? Und deswegen glaube ich, dass es nach wie vor das Wichtigste wäre, für solche Prozesse, für solche Ebenen ein Bewusstsein eben auch in die Firmen zu bringen.
Ja, ja, absolut.
Weil diese unbewussten Anteile, die haben so viele schädliche Nebenwirkungen, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen will, aber man kann sich vorstellen, wenn man emotional befangen ist und sich dessen gar nicht bewusst ist, ne, das ist ein Stressor. Mhm. Ja, dann muss man ja was machen, um eben keine Angst haben zu müssen oder um sich sicher zu fühlen und, ne. Und das lenkt ja schon ab von dem, worum es eigentlich geht. Also es konsumiert uns. Ne? Und innere Stressoren reduzieren auch kognitive Fähigkeiten, Kreativität, ne? Und sind auch auf vielen Ebenen, wie ich anfangs ja schon angedeutet habe, auch gesundheitsschädigend. Ne? Mhm. Und solange wir diese Spannungsfelder in uns tragen, ja, kann sich unser Potenzial aus meiner Sicht auch gar nicht ganz entfalten.
Ja.
Also auf vielen Ebenen.
Ja.
Ne? Und auch das Miteinander eben nicht. Ne?
Ja. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sowohl die Führungskräfte als auch die Vorgesetzten als auch die Teams da eine Möglichkeit haben, sich zu klären.
Ja.
Es gibt ganz oft Menschen, die sagen, ja, auf einmal ist meine Stimmung gekippt und ich wusste gar nicht, warum. Ja? Und das hat immer einen Grund. Ja? Es gibt immer etwas, was uns dann unterbewusst beschäftigt oder genervt hat, gestört hat oder gestresst hat. Und wenn wir wissen, was das ist, dann können wir ganz anders damit umgehen. Ja? Und auch in Teams. Manchmal gibt es ja auf einmal so Reibereien und wir wissen gar nicht, worum es eigentlich geht.
Ja.
Ja? Und auch da gibt es immer eine Vorgeschichte. Da gibt es immer emotionale Spannungsfelder, die sich dann irgendwo entladen.
Genau, die vielleicht gar nichts mit den Personen untereinander zu tun haben, die sich da begegnen, sondern wo noch was von früher eben nachhängt, was die da mit reinbringen in die Interaktion.
Genau, ne? Oder die auch vielleicht sogar was Systemisches haben. Ne?
Ja.
Vielleicht kristallisiert sich an Mitarbeitern etwas, was eigentlich auf der Führungsebene geklärt werden müsste oder auf Geschäftsführerebene geklärt werden müsste. Ne? Also so die Geschäftsführerebene, die definiert am Ende, also man sagt es ja immer schon, die DNA einer Firma.
Ja.
Ja. Und wenn da Uneinigkeit ist, wird sich die Uneinigkeit durch die ganze Firma durchziehen. Ja, ja. Es gibt noch ein paar, die es versuchen zu kompensieren, die sind aber auch irgendwann ausgebrannt und so weiter. Ja. Das heißt, es ist so wichtig, dass sich eine Geschäftsführerebene auf gewisse Art und Weise so einig ist, dass sie ihre Konflikte, weil Konflikte gehören dazu, aber dass sie die auf eine bewusste, friedliche Art und Weise miteinander klären können. Ja, wo es nicht um irgendwelche Machtkämpfe oder Intrigen, also das ist einfach, das wirkt sich auf die ganze Firma und auf die Produktivität der Firma aus.
Und dafür müsste aber jeder Einzelne sozusagen sich erstmal seiner Anteile bewusst werden. Man kann ja nicht den anderen dazu bringen, sich dessen bewusst zu werden. Ne? Nee, genau. Also das geht einfach nicht. Da muss jeder auch bereit sein, offen sein für. Und das kann man nicht erzwingen. Nichtsdestotrotz ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man selber geklärt ist, dass beim Gegenüber auch was ankommt, wie du vorhin schon gesagt hast, eben extrem viel höher.
Ja. Ne?
Aber keine Garantie. In dem Zusammenhang vielleicht nochmal die Frage, angenommen, ich habe mich innerlich geklärt und ich habe mich klar positioniert und ich habe meinen Chef konfrontiert und es kommt nichts dabei raus, dann ist nochmal die Frage, was könnte man dann noch machen? Ne?
Ja, also da ist tatsächlich dann, also ich finde, wenn es jetzt bei einer Situation so ist, vielleicht gibt es da auch Hintergründe, die wir nicht durchblicken. Also warum er das so machen muss gerade. Ja.
Ja.
Also das würde ich mir erstmal anschauen. Aber wenn ich merke, das ist hier so eine Regelmäßigkeit und ich werde hier permanent ausgebremst, es ist nicht besprechbar, dann würde ich schon gucken, also entweder frage ich, also oder bitte ich um ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten und falls es eine Ebene drüber gibt, noch einem anderen Vorgesetzten, also dessen Vorgesetzten sozusagen, ja, dass ich einfach gucken kann, okay, ich kann vielleicht da nochmal anders darlegen oder kann vielleicht auch nochmal anders Zusammenhänge verstehen, warum es nicht geht, ja. Oder, was wir eben auch schon gesagt haben, vielleicht ist es dann auch einfach nicht mehr mein Platz, also vielleicht kann ich mich auch hier einfach nicht so entfalten, wie ich das für meine Arbeit, für das, was ich hier einbringen will, wirklich, was ich bräuchte, ja, wo ich es einfach nicht kann. Und,
weil das System es quasi nicht zulässt.
Genau.
Ne? Also,
genau. Und ich glaube, dass es immer mehr Menschen gibt, die merken, ich möchte was einbringen. Ja, ich möchte wirken. Ich habe ein Potenzial in mir und ich möchte das auch in die Welt bringen. Ja, und das fühlt sich, also für mich hat es sich extrem unangenehm angefühlt, das nicht zu können in dem Rahmen, in dem ich gearbeitet habe. Also in Klinikrahmen würde ich sagen, mittlerweile allgemein könnte ich das nicht mehr. Weil es einfach 80% Verwaltungskram ist und nur noch 20% wirklich Arbeit mit Menschen. Ja. Und da fühle ich mich tatsächlich ausgebremst in meinem Wirken. Ne? Wo ich denke, da kann ich, ich habe der Welt viel zu geben, aber da kann ich es einfach nicht. Ne? Also ich wüsste nicht wie. Und und ich glaube, dass es immer mehr Menschen gibt, die merken, ja, sie möchten was geben und sie haben auch was zu geben. Und das geht vielleicht in manchen Kontexten einfach nicht oder nicht mehr. Oder vielleicht auch irgendwann wieder, ja, wenn immer mehr Menschen merken, hey, es müsste anders sein. Ja, vielleicht gründen sich dann eigene Firmen oder eigene Gesundheitssysteme oder wie auch immer.
Ja. Ich glaube, woran man das immer am besten merkt, ist, habe ich Energie und Kraft, es zu tun?
Mhm.
Weil wenn es sich für uns richtig anfühlt und wenn wir es wollen, dann haben wir in der Regel die Kraft dafür.
Ja.
Und wenn es quasi überreguliert, erdrückend, eng ist, dann geht uns die Kraft verloren. Also es ist ein wichtiger Indikator, glaube ich. Mhm. Wenn man merkt, so, es ist anstrengend auf der Arbeit, es saugt sozusagen die Arbeit an einem. Ne? Oder man lässt an sich saugen, besser gesagt, im Sinne der Selbstermächtigung. Da hat was mit einem selber zu tun. Ne? Also da sollte man hingucken. Dann wäre immer ein guter Zeitpunkt, da mal so zu gucken, warum lasse ich es mit mir machen? Wofür brauche ich das noch? Ne?
Mhm. Ja. 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 Genau. Ich glaube, also wir hatten eigentlich noch, ich hatte noch ein Thema im Hinterkopf, was wir aber vielleicht dann auf einen eigenen Podcast verschieben, nämlich wie könnte ein berufener Vorgesetzter, eine berufene Führungskraft agieren? Ne? Wir haben das eben schon angedeutet, so im Sinne von ich bin da, um sozusagen denen zu dienen, die hier an diesem Gestalten dessen, was wir hier machen, um denen die Möglichkeit zu geben, hier auch zu wirken. Ja?
Ja.
Und dafür gibt es aber bestimmte Voraussetzungen, dass das möglich ist, also dass es solche Firmen geben kann. Das würde ich aber gerne, glaube ich, in einem eigenen Podcast machen. Ich weiß nicht, wie geht es dir?
Ja, finde ich eine gute Idee.
Ja. Dann verschieben wir das auf ein anderes. Ich finde, es ist eine Sache, ein bestehendes System zu kritisieren. Ja, das ist immer leicht.
Ja.
Aber eine Vision zu entwickeln, wie etwas Neues aussehen könnte oder was dafür die Voraussetzungen sein müssten, das finde ich immer noch mal ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen eine Vision dafür kriegen, wie könnte es auch anders gehen.
Ja, absolut. Und gerade bei größeren Firmen mit vielen hierarchischen Ebenen, also ich glaube, für die ist es eine besondere Herausforderung, diese alten Strukturen wirklich zu verändern, nicht nur kosmetisch.
Ja.
Ja, weil das ist so oft mein Eindruck, so ein bisschen, da wird ein bisschen was schön gemacht, ne? Aber so das, was so unbewusst dahinter steht, ist eigentlich immer noch das Alte.
Ja.
Es hat nur eine schönere Fassade.
Genau, ein bisschen, ne? Führungskräftetraining drüber gepinselt und jetzt müsst ihr doch mal wissen, was er da tut.
Und dann ein bisschen fein gemacht, ein bisschen Bestätigung und Anerkennung muss ein guter Chef ja geben. Ne? Ja. Aber das hatten wir ja, glaube ich, auch schon in vielen Podcasts gehabt. Aber wenn das eben nicht wirklich gefühlt ist vom Chef, sondern nur so gemacht ist, ist ja wieder manipulativ, ne? Das hat dann auch nicht die Wirkung.
Ja.
Wie wenn ein Chef sich wirklich, wenn dem das Herz aufgeht, Freude über die Verbundenheit und das, was er mit seinen Mitarbeitern da verwirklichen konnte. Ne?
Ja. Und zum Glück gibt es...
Dem muss man auch nicht sagen, dass er die loben muss. Nee. Der braucht es auch gar nicht mehr aussprechen.
Genau.
Das spüren die schon.
Das spüren die schon, ne? Genau. Und ich finde es immer wieder schön, weil es gibt solche Firmen.
Ja.
Es gibt die schon, wo wirklich Mitarbeitern, wenn sie von ihrem Chef reden, wo denen wirklich vor Rührung die Tränen kommen, weil die einfach von der Art und Weise, wie die sich menschlich einbringen, berührt sind.
Genau. Aber das sind eben tatsächlich in der Regel noch, also eher klein bis mittelständisch, ne?
Ja.
Und das ist das, was ich vorhin meinte mit den großen, viele hierarchischen Ebenen. Für die ist das noch schwieriger.
Ja.
Aber nicht unmöglich aus meiner Sicht.
Ja, glaube ich auch. Ja, also ich finde es ganz interessant. Wir haben vor kurzem einen Menschen kennengelernt, der war mal Richter.
Ja.
Ja, und das war, also musste ich auch nochmal gerade dran denken, weil der war so menschlich dabei, dass uns wirklich beiden die Tränen gekommen sind. Ja, also der war so ein berufener Richter und das war dem auch so wichtig, ja, dass Menschlichkeit in den Gerichtssaal kommt. Und das ist ja etwas, das danach sehen wir uns ja alle, ja, wenn wir irgendwann vor Gericht kommen oder was weiß ich, also wir sehen uns ja danach, dass da jemand sitzt, der das Menschliche reinbringt, ja, der nicht ein System fährt, weil es so sein muss oder weil es um Profit geht oder wie auch immer, ja, also wie auch, ne, in Firmen, sondern dass da jemand sitzt, der die Menschen sieht.
Ja, und so eine menschliche Gerechtigkeit, ne?
Genau.
Also stattdessen haben wir ganz viel vorgegebene Gerechtigkeit, noch mehr Paragraphen, noch mehr Festschreibung.
Ja.
Ja.
Und in Firmen genauso wie im Gerichtssaal, im Gesundheitssystem, das ist einfach überall so. Ja, aber wir können uns nicht ewig hinter diesen Paragraphen und hinter diesen Richtlinien verstecken. Also ja, es hat uns irgendwann vielleicht mal Struktur und Halt und sonst was gegeben, aber es tötet am Ende wirklich diesen inneren Funken, den wir eigentlich alle haben und nach dem wir uns eigentlich im Grunde alle sehen.
Und dann sind wir alle irgendwann erschöpft von der Enge, die das System mit sich bringt.
Ja.
Aber
das machen wir ein andermal. Genau, ein kleiner Ausblick. Ja, wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, immer gerne. Und wir danken euch fürs Zuhören, weil, wenn es euch nicht gäbe, dann bräuchten wir das hier auch nicht machen. Und wir haben schon auch das Gefühl, dass das, was wir hier teilen, dass das mit vielen Menschen was macht. Und ich glaube, dass es einfach auch eine Zeit ist, wo es gut ist, wenn sich die Dinge verändern. Deshalb freuen wir uns, wenn ihr zuhört, wenn ihr dem Video einen Like gebt und es teilt. Und dass so viele wie Menschen wie möglich sich auf den Weg machen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Alles Ciao. Gute.